Zwei Familien in einem Dorf in der Nähe von Zweibrücken treffen im Mai 2024 aufeinander. Die eine will ihr Haus verkaufen, die andere zeigt Interesse daran, es zu kaufen. Man wird sich schnell einig, sitzt kurze Zeit später beim Notar und unterschreibt den Vertrag. Doch dann begeht die Verkäuferfamilie einen folgenschweren Fehler. Man ist sich sympathisch, man vertraut sich eben. Die Verkäufer übergeben nichtsahnend die Schlüssel, aber bevor sie den Kaufpreis erhalten haben. Doch schon nach kurzer Zeit begreifen sie, dass ihre Gutgläubigkeit gnadenlos ausgenutzt wurde. Was genau ist der Familie passiert? Warum war die vorzeitige Schlüsselübergabe ein so großer Fehler? Welche Folgen hat diese eine Entscheidung für die beiden nach sich gezogen und wie geht es ihnen heute? Darum geht es in einer neuen Folge von Alles Böse.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rhein-Pfalz. Mir gegenüber sitzt die geschätzte Kollegin Viktoria Fuchs.
Hi.
Hallo Viktoria, heute habe ich es richtig gesagt.
Ja.
Ja, die letzten Male habe ich mich immer mit ihrem Mädchennamen vertan, ich weiß auch nicht warum. Also heute Viktoria Fuchs mir gegenüber und wir haben heute wieder einen Gast. Paul Kreiner ist heute bei uns zu Gast. Paul ist freier Mitarbeiter in der Lokalredaktion Zweibrücken und Paul hat für uns einen Fall begleitet oder begleitet ihn immer noch, der ein bisschen anders ist als die Fälle, die wir hier oft besprechen. Und zwar reden wir heute nicht über Mord, Totschlag oder so etwas, sondern wir reden heute über Immobilien. Und zwar über einen Hauskauf, der anders gelaufen ist, als die, die das Haus verkauft haben, sich vorgestellt haben.
Hallo.
Paul, erzähl uns doch mal, was hast du uns heute da für einen Fall mitgebracht? Welche Rahmenbedingungen haben wir hier?
Ich habe einen Fall mitgebracht aus einem Dorf bei Zweibrücken. Eine Familie hat ihr Haus verkauft, allerdings an eine Familie, die dafür nie Geld bezahlt hat und einfach eingezogen sein soll.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr kuriosen Vorgehen. Wie hast du überhaupt von diesem Fall erfahren? Weil solche Immobilienverkäufe sind ja jetzt eigentlich nichts, was in der Öffentlichkeit stattfindet.
Das ist so gelaufen, die Verkäuferfamilie hat sich bei uns gemeldet per Mail. Das ist dann bei uns gelandet im Ordner und dann habe ich einfach mal angerufen, gefragt, was ist denn passiert, was ist die Geschichte dahinter, so wie wir es immer machen bei jeder Geschichte, die reinkommt. Dann hat mir die Familie das geschildert, was alles passiert ist, hat mir Unterlagen geschickt, hat mir eine Auflistung geschickt mit einer Timeline, wann was passiert ist und ich habe dann angefangen zu recherchieren.
Also vielleicht nochmal auf Start. Da ist eine junge Familie, die will sich ein Haus kaufen und oder will neu bauen und hat ein Haus, das sie verkaufen will, richtig?
Ja.
Und das inseriert sie, dieses Haus, also dieses alte Haus, in einem Kleinanzeigenportal.
Genau.
Und da melden sich jetzt welche und genau. Sagen, wir wollen es haben.
Genau.
Und dann sagen die, super, könnt ihr haben, so und so viel Geld und dann könnt ihr einziehen. Aber irgendwie ist es nicht so gelaufen. Wie ist es gelaufen?
Genau, also es war genau so, wie du geschildert hast. Es war ein Kleinanzeigenpost. Eine potenzielle Käuferfamilie hat sich gemeldet, hat gesagt, sie will das Haus. Es gab eine Besichtigung. Die Verkäufer hatten damals zu mir auch gesagt, es sei eine ganz seriöse Familie gewesen. Man war sich dann auch sehr schnell einig und ist dann auch schnell zum Notar gegangen. Das muss man ja machen, wenn man ein Haus kauft. Und beim Notar habe es dann auch noch den Hinweis gegeben, dass es keine Finanzierungsbestätigung gebe.
Was man ja aber haben sollte, wenn man schon zum Notar geht, oder?
Was man haben sollte, was aber prinzipiell keine Pflicht ist, um überhaupt einen Kaufvertrag unterschreiben zu können.
Es gibt noch eine Alternative, man zahlt bar. Das ist aber wahrscheinlich eher selten.
Das stimmt, das muss man erstmal zusammen haben.
Genau, aber wie gesagt, es gab einen Notartermin, da gab es diesen Hinweis zur Finanzierungsbestätigung. Man hat unterschrieben und dann läuft ja eine Frist, bis zu welchem Tag eben das Geld überwiesen sein muss. Wir hatten hier die Frist bis zum 10. August 2024. Dann allerdings habe die Käuferfamilie gefragt, ob sie nicht auch früher einziehen könne, mit einer fadenscheinigen Ausrede. Die Verkäufer haben zugestimmt, Die Schlüssel wurden dann bereits am 8. August übergeben, also 2 Tage vor dem eigentlichen Zahlungstermin. Und die Käufer sollen dann eingezogen sein, haben allerdings dann niemals bezahlt.
Wir reden über rund knapp 300.000 Euro.
Genau, inseriert war das Gebäude für 290.000 Euro. Also es handelt sich im Grunde um 2 Häuser, die allerdings zusammengebaut sind, sodass es ein ganz großes Haus ist, mit einem schönen großen Garten dahinter. Und 290.000 Euro war der Verkaufspreis. Natürlich kommen dann noch, wenn man so ein Gebäude kauft, Nebenkosten dazu, Grunderwerbsteuer und auch Notargebühren.
Ist denn im Verlauf über den Notartermin, wo jetzt die Finanzierungsbestätigung noch nicht vorlag und auch bei der Frage, darf man schon früher in das Haus einziehen, ist da der Familie nicht irgendwann mal so ein bisschen ein mulmiges Gefühl gekommen oder zumindest der Gedanke, stimmt das alles so? Wie haben Sie dir das geschildert?
Der Verkäufer hat zu mir den Satz gesagt, wir glaubten, dass das seriöse Käufer sind.
Dabei haben Sie aber direkt zu Beginn eigentlich schon 2 grundlegende Fehler gemacht. Einmal diese Finanzierungsbestätigung nicht vorhanden, zweitens den Schlüssel gegeben, bevor das Geld auf dem Konto war.
Genau, das sind die 2 fatalen Fehler, die passiert sind.
Kann man da sagen, dass Sie vielleicht etwas zu gutgläubig waren in dem Fall?
Das sagen Sie sogar rückblickend selbst, dass Sie zu gutgläubig waren. Es ging dann weiter, nachdem die Familie eingezogen ist und eben der 10. August verstrichen ist, dass dann immer wieder Nachfragen passiert sind. Wann kommt die Zahlung? Wo bleibt das Geld? Und der Verkäufer hat mir dann geschildert, dass es immer wieder fadenscheinige Ausreden gab. Wir haben das der Bank geschickt und irgendwas funktioniert nicht. Dann gab es mal auch die Aussage, naja, eure Bank schickt uns das Geld wieder zurück und wir haben ja das Geld. Dann wurden auch Kontoauszüge geschickt, die mir auch vorgelegen haben, die dann zeigen, da ist irgendein Betrag da, der für den Kauf reicht. Allerdings, ob das ein richtiger Kontoauszug ist, ist ja die 2. Frage. Und nach ein paar Wochen ist dann die Verkäuferfamilie zu einem Anwalt und der habe dann direkt das Wort Kaufnomaden gesagt und auch ihnen ja die Mitteilung gegeben, dass sie da an Betrüger geraten sind.
So, jetzt muss man einmal zur Einordnung, glaube ich, sagen, da ist ein Verfahren, da ist noch kein Urteil gesprochen. Wir kommen zu einem Urteil, da reden wir gleich drüber. Aber grundsätzlich haben wir nur mit der Seite, mit der Familie gesprochen. Die das gekauft haben, standen auch nicht für ein Gespräch bisher für uns zur Verfügung. Wir müssen deshalb sagen, alles das, was wir erzählen, sag ich mal, ist halt aus der Quelle derjenigen, die das Haus verkaufen wollten. Einfach nur zur Einordnung. Ja, und im April kommt dann noch das Gerichtsurteil. Da werden wir auch drüber berichten. Das werden wir an das Ende der Folge dann anschließend packen. Aber ich glaube, es ist wichtig für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man das nochmal in den Rahmen einordnet.
Also mit den Käufern hatte ich Kontakt. Ich hatte eine Telefonnummer, ich hatte eine E-Mail-Adresse. Der erste Kontakt passierte aber klassisch per Post. Also ich habe einen Fragenkatalog aufgelistet, den bei der Familie vorbeigebracht, in den Briefkasten geworfen. Das Dorf, in dem das passiert ist, ist nur 3 Dörfer von meiner Heimat entfernt. Die Käuferfamilie sagte zu mir, sie wäre für ein Gespräch bereit, allerdings zunächst unter 4 Augen. Was wir auch prinzipiell erstmal nicht verneint haben. Wir wollten sie anhören. Wir hatten dann einen Termin ausgemacht. Der Termin wurde abgesagt. Wir hatten einen zweiten Termin ausgemacht. Der wurde wiederum abgesagt. Auch jedes Mal mit absolut fadenscheinigen Ausreden. Einmal war es, dass irgendwie das Auto nicht angesprungen wäre. Das andere Mal irgendeine Krankheit. Also immer sehr kurzfristige Absagen, teilweise auch 5 Minuten, bevor der Termin stattgefunden hätte. Wir hatten dann im letzten Mittel nochmal einen Fragenkatalog geschickt mit einer Frist zur Beantwortung. Seitdem ist aber nichts mehr passiert.
Okay. Und dann ist die Familie eben ja zu diesem Anwalt gegangen, der relativ schnell den Begriff Kaufnomaden in den Raum geworfen hat. Normalerweise, oder zumindest geht es mir so, ist eher dieser Begriff Mietnomaden ein Thema, was größer ist, wo ja Mieter einfach irgendwann anfangen, die Miete nicht mehr zu bezahlen, die Rechnungen nicht begleichen und dann in der Nacht- und Nebelaktion auf einmal nicht mehr in der Wohnung zu finden sind, aber die Wohnungen zumindest in vielen Fällen teilweise vermüllt und verdreckt sind. Ähnlich ist es dann auch mit den Kaufnomaden.
Ähnlich, aber nicht genau gleich. Wir haben ja hier wirklich den Punkt, dass man beim Notar war, dass man einen Kaufvertrag unterschrieben hat, aber irgendwie vor der Zahlung des Kaufpreises an die Schlüssel geraten ist und somit zum Besitzer der Immobilie geworden ist, allerdings nicht zum Eigentümer.
Wo ist da der Unterschied?
Ein Eigentümer ist derjenige, der das Recht an einer Sache oder am Besitz einer Sache hat. Der Besitzer ist nur derjenige, der es in dem Moment aktuell inne hat.
Wie ging es denn dann für die Familie weiter? Sie waren jetzt beim Anwalt und ich gehe mal davon aus, dass, wir haben es vorhin gesagt, das Haus, was sie verkaufen wollten, diente ja für einen gewissen Zweck. Wie, in welcher Lage befand sich da die Familie?
Ja gut, das Haus, das sie verkaufen wollten, diente ja dazu, einen Neubau mitzufinanzieren. Nicht komplett zu finanzieren, aber zumindest einen großen Teil der Kosten zu decken. Sie hatten auch mit dem Neubau schon begonnen und jetzt hatten sie eben die Situation, dass ihnen 290.000 Euro fehlten. Das hatte natürlich wiederum die Folge, dass sie einen weiteren Kredit aufnehmen mussten, was mit Kosten verbunden ist. Jetzt muss man aber auch noch sagen, dadurch, dass die Verkäufer noch Eigentümer von dem Haus waren, mussten sie natürlich alle laufenden Kosten bezahlen oder müssen sie auch weiterhin bezahlen. Das heißt Wasser, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, wiederkehrende Straßenbeiträge, all das bleibt auf deren Rechnung. Und der Anwalt hat dann sehr schnell darauf gedrungen, dass eben eine Räumungsklage erwirkt wird beim Gericht. Diese ist dann auch passiert. Allerdings bis zur Vollstreckung dieser Räumungsklage hat es gedauert bis Oktober 2025. Das heißt, zu dem Zeitpunkt lebt dann diese Käuferfamilie über ein Jahr in dem Haus.
Ohne einen Cent zu bezahlen.
Genau.
Und die haben auch keinen Strom, kein Wasser, gar nichts bezahlt.
Nun gut, Strom läuft ja über den jeweiligen Wohnenden, beziehungsweise auch Internet-Telefon läuft ja über den jeweilig Wohnenden. Allerdings Grundsteuer und Straßenbeiträge, Gebäudeversicherung, das muss natürlich immer der Gebäudeeigentümer bezahlen.
Also man könnte schon sehr vermuten, dass da extrem viel kriminelle Energie dahinter steckt, wenn man sowas macht.
Das kann man durchaus vermuten.
Dann gab es dieses Räumungsurteil vom Gericht. Der Streitwert des Hauses wurde, glaube ich, auf 329.000 Euro festgelegt. Ja, und ist dann geräumt worden?
Geräumt wurde erst im Oktober 2025. Auch nach, ich sag mal, mehrmaliger Nachfrage seitens des Anwalts der Verkäuferfamilie, der auf den Termin gedrungen hat. Ich war da bei der Räumung. Die Verkäuferfamilie, mit der ich ja in einem engen Kontakt stand, hat mich eingeladen.
Und was war das dann für eine Situation da vor Ort? Kannst du es mal so ein bisschen beschreiben? Wer war da alles anwesend? War die Käuferfamilie anwesend? Was waren da deine Eindrücke von vor Ort?
Für ein so kleines Dorf war das doch eine durchaus absurde Situation. Man kommt da in eine kleine Dorfstraße, da stehen dann 5, 6 Polizeiautos, da stehen ein Haufen Menschen vor dem Gebäude, Polizisten, der Gerichtsvollzieher, das Veterinäramt war auch noch vor Ort. Und natürlich stehen dann auch die Nachbarn auf den Balkonen und schauen zu, was denn da passiert.
Und was ist am Ende dann passiert vor Ort?
Also vor Ort waren keine Käufer mehr. Die sind in der Nacht getürmt. Nachbarn berichteten mir, das wäre 5, 6 Uhr gewesen. Wohin sie auch gegangen sind, wusste vor Ort keiner.
Und das heißt, ihr standet dann vor einem leeren Haus?
Wir standen vor einem leeren Haus, wussten allerdings nicht, dass es leer war. Ein Schlüsseldienst hat die Tür geöffnet. Zunächst ist dann die Polizei samt Gerichtsvollzieherin hinein. Die Menge hat draußen gestanden, auch die Verkäufer mit draußen gestanden. Ein, ja, ein bangender Moment für die beiden. Sie wussten ja nicht, wie sieht es in ihrem Haus aus. Nach und nach gingen dann die Rollläden hoch. Nach und nach wurden die Fenster geöffnet. Und gut 15, 20 Minuten später kam dann die Gerichtsvollzieherin nochmal hinaus und hat dann den Satz gesagt, ich habe schon Schlimmeres gesehen.
Gab es dann ein Aufatmen?
Ja, es war schon ein aufatmender Moment. Wir sind dann hinein und ich muss auch im Rückblick sagen, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Man kennt ja immer die Bilder von Mietnomaden und Messi-Wohnungen, wo überall Unrat steht, wo überall Dreck ist. Das war nicht so.
Und was war dann der Anblick vor Ort tatsächlich?
Ich nenne es mal ein etwas runtergewirtschaftetes Haus. Also hier und da stand ein Müllsack, nichts Nennenswertes. Hier und da stand ein altes Möbelstück, auch nichts wirklich Nennenswertes. Was mir rückblickend in Erinnerung bleibt, ist ein Gestank nach Katzenurin.
Wie hat die Verkäuferfamilie auf diesen, naja, Glück im Unglück, vielleicht kann man es so nennen, auf ihr Haus reagiert, als sie dann wieder drin standen?
Mir bleibt da ein Moment in Erinnerung, als sie in ihrer damaligen Küche standen. Die Küche war wohl das Herzstück des ganzen Hauses. Die hatten, in der Küche ist auch ein wunderschöner Kachelofen. Und die Küche war auch für mich noch in einem sehr guten Zustand. Und da hat die Dame dann gesagt, ein Glück ist die Küche noch heil und ein Glück haben wir unser Haus wieder. Allerdings, natürlich sind sie durchs Haus gegangen und haben überall Schäden festgestellt. Der Wechselrichter von der Photovoltaikanlage war kaputt. Die Heizöltanks waren leer. Überall waren kleinere Baustellen.
Das heißt, die Verkäuferfamilie hat weiterhin ihr Geld noch nicht gesehen. Die Käuferfamilie ist nicht mehr da. Und sie stehen jetzt vor einem Haus, wo man wahrscheinlich noch mal renovieren muss.
Sie haben mittlerweile renoviert. Das Haus steht auch wieder zum Verkauf. Ich habe
nochmal über eBay Kleinanzeigen oder diesmal mit Makler?
Dieses Mal mit Makler.
Okay.
Den Fehler, so haben sie mir gesagt, machen sie kein zweites Mal. Allerdings bleiben trotzdem weitere laufende Kosten. Also die laufenden Kosten, wie gesagt, für Gebäudeversicherung und Co. Allerdings auch enorm hohe Anwaltskosten. Auch eine Zwangsvollstreckung gibt's nicht umsonst. Das müssen sie alle bezahlen.
Bei was für einer Summe liegen wir denn da ungefähr?
Die Anwaltskosten liegen im Bereich von 20.000 Euro, wurde mir gesagt. Insgesamt überschlägt die Verkäuferfamilie den Schaden auf rund 100.000 Euro.
Das ist enorm, gerade wenn man sowieso noch ein Bauprojekt auf der anderen Seite hat.
Ich will jetzt keine Werbung für Rechtsschutzversicherungen machen, aber in dem Fall wäre es vielleicht gar nicht verkehrt gewesen.
Das ist wahr. Weiß man denn irgendetwas über die Käuferfamilie oder waren sie tatsächlich einfach ein unbeschriebenes Blatt und die Verkäufer hatten einfach Pech gehabt mit ihrem eBay-Kontakt?
Ich habe sehr viel zur Käuferfamilie recherchiert, habe auch einen Einblick ins Schuldnerverzeichnis gehabt. Das kann man online abrufen, wenn man sich dann einen Zugang dort macht. Man muss es halt bezahlen. Und in dem Schuldnerverzeichnis sind beide Erwachsenen, also die beiden Elternteile der Käuferfamilie, kein unbeschriebenes Blatt. Mehrere Einträge, teils auch auf zwei Seiten verteilt. Und über das Schuldnerverzeichnis bin ich an eine vorangegangene Adresse gekommen, im nahegelegenen Saarland, und habe dann dort vor Ort mal einen Nachbarn angerufen. Und der Nachbar hat schon am Telefon zu mir gesagt, oh Gott, ist die Geschichte immer noch nicht vorbei. Dann habe ich mit dem Nachbarn gesprochen. Der Nachbar schilderte mir, dass auch bei ihm etwas Ähnliches passiert sein soll, auch bei ihm öfters mal die Polizei gehalten haben soll. Das allerdings, so meine Recherche, war die Station, bevor sie eben in dem Dorf bei Zweibrücken waren.
Und jetzt läuft ein Verfahren. Um was geht's da genau?
In dem Verfahren, was jetzt läuft, geht es um Betrug. So ein geplatzter Hauskauf ist ja letztendlich nichts anderes als Betrug. Mir wurde auch berichtet von einem weitergehenden Betrug, der passiert sein soll, allerdings in Verbindung der Verkäuferfamilie mit einem Heizöllieferanten. Dort sollen sie 4.000 Liter Heizöl gekauft haben, nie bezahlt haben. Der Heizöllieferant hat mir das auch bestätigt. Inwiefern das noch juristisch aufgearbeitet wird, ist aber offen.
Vielleicht nochmal, um mal rückblickend da drauf zu gucken. Also was, sag ich mal, können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer daraus auch lernen? Also Vertrauen ist gut, aber am Ende zählt nur das, was man in der Hand hat. Und bei solchen Geschichten, vor allem wenn es um solche Summen geht, sich abzusichern, ist dann wichtiger als vielleicht, sag ich mal, der nette, das nette Verhältnis zu denen, mit denen man so einen Vertrag eingeht.
Genau, also ich habe dazu mich im Anschluss mit einem Makler unterhalten. Der Makler hat mir im Grunde das Vorgehen eines Hauskaufes einmal erklärt und hat zu mir den Satz gesagt, Grundlage eines jeden Hauskaufs ist immer die Finanzierung des Käufers. Finanzierung kann ja auf verschiedene Arten passieren. Entweder habe ich halt einen Kredit bei der Bank, das heißt, die Bank schickt mir dann einen Brief, wo drin steht, ja, wir finanzieren Objekt XY. Es gibt aber natürlich auch ganz, ganz selten den Fall, dass Leute die 300.000 zufälligerweise auf dem Girokonto liegen haben. Aber auch dann, so hat mir es der Makler geraten, solle man sich von der Bank einen Finanzierungsnachweis holen. Der Makler hat mir abgeraten, oder generell den potenziellen Verkäufern abgeraten, auf irgendwelche zugeschickten Kontoauszüge zu vertrauen. Ich meine, im Zeitalter von KI ist sowas ganz, ganz einfach zu fälschen. Und wenn eben der Nachweis der Bank vorliegt, erst dann geht man zum Notar, unterschreibt den Kaufvertrag, auch mit der jeweiligen Finanzierungsbestätigung. Und der letzte und wichtigste Tipp, den er mir gegeben hat, erst eine Schlüsselübergabe, wenn eben der Kaufpreis bezahlt worden ist. Meistens gibt es dann bei Maklern auch nochmal einen kleinen Vororttermin, wo dann geschaut wird, ist das Haus denn überhaupt noch so, wie es sich die potenziellen Käufer angeschaut haben? Sind vielleicht zwischendrin Wände rausgerissen worden oder ist etwas anderes kaputt, fehlt, damit alles reibungslos funktioniert?
Hätte man da sagen können oder kann man da sagen, dass vielleicht auch der Notar damals der Verkäuferfamilie nochmal hätte einen Hinweis geben können, das wird er nicht machen oder sowas?
Nun gut, die Verkäufer haben ja mir bestätigt, dass der Notar eben den Hinweis auf die fehlende Finanzierungsbestätigung gegeben hat. Wie gesagt, das ist jetzt aber kein Grund dafür, dass eben so ein Kaufvertrag nicht zustande kommt. Und letztendlich ist dann ein Notar in dem Moment auch nur noch eine Art Dienstleister, dass eben der Kaufvertrag schlüssig über die Bühne geht, dass auch dann eben die Grundbuchoffenlassung beziehungsweise später auch Grundbuchänderung angeregt wird.
Jetzt ist im April die Verhandlung. Was passiert denn, wenn die nicht kommen?
Nun gut, sie sind ja geladen vom Gericht. Und wenn Angeklagte nicht sogar zu einer Gerichtsverhandlung kommen, dann werden sie geholt in der Regel.
Die potenzielle Käuferfamilie hat ja über ein Jahr lang in diesem Haus gewohnt. Und die Verkäuferfamilie war aber ja schon viel früher beim Anwalt. Warum konnte denn in der Zwischenzeit noch gar nichts geschehen? Warum ging erst im Oktober 25 dann diese Zwangsvollstreckung los?
Es gab ja ein Urteil mit dem Streitwert 329.000 Euro. Das hat sich aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Einmal eben die Herausgabe der Immobilie. Weitergehend allerdings auch eine Zahlung einer monatlichen Nutzungsentschädigung, so eine Art Miete, wenn man das so nennen will. Und dieses Urteil wurde eben erst wesentlich später vollstreckt im Sinne der Zwangsvollstreckung, im Sinne der Räumung. Dem Anwalt und der Verkäuferfamilie hat das natürlich nicht geschmeckt. Allerdings ist es manchmal so, dass juristische Vorgänge etwas dauern.
Vielleicht können wir dann einmal noch auf den Stand von heute blicken. Wie macht denn jetzt die Verkäuferfamilie weiter? Sie warten jetzt logischerweise, dass der Prozess losgeht. Wie geht's Ihnen heute? Haben Sie das Ganze schon ein bisschen verdauen können? Und wie sieht's eigentlich mit Ihrem Schuldenberg auf, der sich da angehäuft hat?
Ich stehe ja mit der Verkäuferfamilie im regelmäßigen Kontakt und wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Sie haben sich damals sehr gefreut, waren sehr dankbar, dass wir darüber berichtet hatten. Und sie haben mir ja auch alles geschickt, was sie mir hätten schicken können, an Unterlagen, an Aufzeichnungen. Und der Schuldenberg ist natürlich noch da, wird stückweise dann auch aktuell abbezahlt. Das Haus steht noch zum Verkauf. Die Hoffnung ist natürlich, dass das Haus irgendwann demnächst den Eigentümer wechselt und dass eben mit dem Verkaufspreis ein Teil der Schulden getilgt werden kann, die eben durch diese Geschichte angehäuft worden sind. Auf der anderen Seite natürlich auch das Geld seinem ursprünglichen Zweck zugutekommt, nämlich der Mitfinanzierung des Neubaus.
Das ist schon eine krasse Geschichte, ne? Also man muss sich das ja mal irgendwie nochmal so vorstellen für einen selbst. Also du willst ein Haus bauen, denkst so, du hast super Eigenkapital in der Rückhand durch dieses andere Haus, was du verkaufen kannst. Hast einen Käufer, denkst, ja, jetzt kommt die Kohle, wir können starten, ja, machst vielleicht schon deine ganzen Verträge mit dem anderen Neubau und dann passiert dir so eine Nummer. Ich glaube, jetzt die Jahre, die seitdem jetzt vergangen sind, das sind ja jetzt schon fast 2 Jahre, ne, ungefähr. Also das ist dann für so eine Family auch wirklich der Ausnahmezustand. Ja, also da der Tag, an dem du verkaufst und irgendwie wahrscheinlich abends eine Flasche Sekt aufmachst und dich freust, ja, der dann so komplett kippt und du auf einmal irgendwie 2 Jahre hinter deinem Geld herläufst, noch zusätzliche Schulden machst, weil du, sag ich mal, Rechtsanwalt bezahlen musst etc., die Sanierung, Renovierung dieses Hauses, das ist schon echt heftig.
Ich habe mich während meiner Recherche natürlich auch mit Nachbarn in dem Dorf unterhalten und auch gefragt, kennen Sie denn diese Leute? Es ist ja so, wenn man auf ein Dorf zieht, man stellt sich ja der Nachbarschaft vor. Man sagt zumindest mal, wer man ist, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt den großen Kontakt suchen will. Und die Nachbarn haben mir geschildert, dass das ganz seltsame Leute wären, die sich auch einigeln, die keinen Kontakt suchen, die auch schauen, wenn sie im Garten oder auf dem Balkon sitzen, dass sie immer abgewandt sind von den Nachbarshäusern. Und dann muss man ja auch dazu sagen, als ich das Haus mir angeschaut habe und auch durch den Garten gegangen bin, der Garten war absolut verwildert. Klar, es war Oktober, da macht man nicht mehr viel im Garten, allerdings so verwildert sieht er bei mir zu Hause im Oktober noch nicht aus. Und da ist natürlich dann auch mir der Gedanke gekommen, wenn ich mir ein Haus kaufe, mit der Absicht, dort drin zu wohnen, dass das mein Zuhause wird, dann investiere ich ja auch. Dann mache ich hier mal etwas schön, gucke mal, ob ich nicht da im Garten noch einen Weg oder ein Blumenbeet anlege. Und das ist überhaupt nicht passiert.
Also es wurde nicht zum Zuhause der Käuferfamilie, zumindest den Eindrücken nach.
Für mich nicht, nein.
Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Mittlerweile sind wir im August 2026. Paul, es ist ein bisschen was passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben, als wir die Folge im März aufgenommen haben, weil es gab einen oder nicht nur einen Gerichtstermin.
Genau, also es gab 2 Gerichtstermine. Beide Gerichtstermine waren für Juli festgelegt. Am ersten war es so, dass die Angeklagten nicht erschienen sind, allerdings ihre beiden Pflichtverteidiger. Es konnte nicht verhandelt werden, weil laut Aussagen der Verteidiger einer der Angeklagten am Morgen ins Krankenhaus musste und deswegen nicht vor Gericht erschienen konnte. Das Gericht hat das auch nachgeprüft, hat beim Krankenhaus angerufen und der Angeklagte war tatsächlich dort in Behandlung. Dann wurde der Termin verschoben auf Ende Juli und auch dieser Termin hat nicht stattgefunden.
Was war es diesmal?
Diesmal war die Aussage, dass ein Zeuge erkrankt war. Das hatte mich selber gewundert, weil ich am Tag zuvor noch mit den mutmaßlichen Opfern telefoniert hatte und die hätten mir ja gesagt, wenn sie nicht erscheinen. Und dann hat sich herausgestellt, dass es wohl einen neuen Zeugen geben muss. Wer das ist, weiß ich nicht. Und dieser Zeuge sei erkrankt und deswegen wurde die Verhandlung erneut verschoben, dieses Mal in den Oktober. Und ich sag mal so, die mutmaßlichen Opfer waren darüber natürlich nicht begeistert. Wir hatten uns dann vom Gerichtsgebäude noch eine Zeit lang unterhalten. Zum einen sind sie wütend, weil sie endlich die Verhandlung erleben wollen. Auf der anderen Seite, beide haben auch eine längere Anfahrt nach Zweibrücken. Er wohnt im Norden Rheinland-Pfalz. Seine Ehefrau wohnt und arbeitet in der Schweiz und muss dann jedes Mal von der Schweiz nach Zweibrücken fahren, was natürlich mehrere hundert Kilometer sind. Allerdings bleibt mir da die Aussage des mutmaßlichen Opfers, des Ehemanns, in Gedanken. Und er hat nämlich zu mir gesagt, ich fahre auch 10-mal hierhin, wenn es sein muss. Und er zeigte sich mir gegenüber so kämpferisch, so gerechtigkeitssuchend. Das hat mir schon etwas beeindruckt.
Ja, die wollen ja auch endlich mit dieser Sache einfach abschließen können und auch was die Kosten ja betrifft, auf denen sie sitzen geblieben sind, die wollen ja einfach wahrscheinlich Ruhe in diese Sache und dass das alles einmal geklärt ist.
Genau.
Wie blicken denn die Beteiligten jetzt auf den Termin im Oktober?
Mit Spannung. Also natürlich hofft man oder hoffen sie, dass der Termin stattfindet. Es ist aber auch schon durchgedrungen, dass sie davon ausgehen, dass es auch an dem Tag wieder irgendeinen Grund geben wird, warum er nicht verhandelt. Mal abwarten, ob es passieren wird.
Kann man denn da irgendwas machen seitens des Gerichts vielleicht auch, dass dieser Termin endlich mal stattfindet? Weil momentan wird ja jetzt immer nur weiter nach hinten verschoben.
Nun ja, streng genommen kann man Angeklagte, die nicht zu Gerichtsverhandlungen erscheinen, irgendwann vorführen lassen. Beim ersten Termin wurde darüber kurz nachgedacht, nur wenn eben einer der Angeklagten wegen einem gesundheitlichen Problem im Krankenhaus ist, kann man nicht vorführen. Beim zweiten Termin war es jetzt ein erkrankter Zeuge, es lag also nicht an den Angeklagten. Das kann schon ein längeres Hin und Her geben. Was vielleicht an der Stelle noch interessant ist, nach dem ersten versuchten Verhandlungstermin habe ich draußen die Information bekommen, dass wohl im Bereich Hermeskeil eine ähnliche Tat noch offen ist. Und habe mich daraufhin bei der Staatsanwaltschaft Trier mal gemeldet und gefragt. Und von der Staatsanwaltschaft Trier habe ich gesagt bekommen, dass es auch hier ein Betrugsverfahren gibt mit einem ähnlichen Sachverhalt, jetzt nicht im Detail komplett korrekt wie bei uns im Landkreis Südwestpfalz, allerdings ähnlich. Der Staatsanwalt hat mir allerdings auf Nachfrage jetzt nicht bestätigt, dass es die gleichen Angeklagten sind.
Paul, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst und diesen Fall mitgebracht hast. Ich glaube, da können wir an der Stelle auch nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern den Tipp geben, niemals Schlüssel rausgeben, bevor der Kaufpreis eingegangen ist. Auch nicht 2 Tage vorher und auch nicht, weil es doch so dringend ist, dass die Käuferfamilie einziehen will. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.